Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Freiheit der Kunst zählt in autoritär regierten Staaten bekanntlich nichts. Die Regierungen scheuen die Kritik, das offene Wort, die Fantasie und Kreativität der Künstler, die einfach unberechenbar sind. Wenn nun Staaten autoritär abdriften, merkt man dies schnell auch an der Kultur. Viktor Orban zum Beispiel, er hat wichtige Posten in der Kulturszene mit Gefolgsleuten besetzt. Und Donald Trump, er hat das berühmte Kennedy Center in Washington gekapert und sich als Chairman selbst intronisiert. Sein Ziel, eine Kultur von Gnaden Trumps, so hat es die Zeit formuliert. Gibt es in der Politik der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ähnliche Anzeichen? Die Hinweise jedenfalls auf eine direkte Einflussnahme in die Kulturszene nehmen zu. Jüngstes Beispiel, die neue Chefdirigentin des Gran Teatro La Fenice in Venedig, Beatrice Venezi. Sie ist in der Musikszene nahezu unbekannt, dafür aber in der rechten Politikszene offenbar beliebt. Und so hat diese Personalie nicht nur viele opernbegeisterte Italiener gehörig verärgert. Wohin steuert die italienische Regierung mit ihrer Kulturpolitik? Darüber möchte ich nun mit unserem Korrespondenten Tilman Kleinjung sprechen. Herr Kleinjung, ist denn die Berufung der Dirigentin Beatrice Venezi ein Beispiel dafür, wie die Regierung versucht, direkten Einfluss auf die Kulturszene zu nehmen?
Ja, ich würde sogar sagen, es ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, denn tatsächlich wurde zunächst einmal der Intendant des Teatro La Fenice neu ernannt und er stammt aus dem politischen Umfeld der Regierungskoalition in Rom und der hat dann wiederum die Ernennung von Beatrice Venezi zu verantworten, die eine Dirigentin ist, die 35 Jahre alt ist und die bisher sich, sagen wir, noch keinen großen Namen in der Klassikszene gemacht hat, um es vorsichtig zu formulieren. Sie ist aber schon aufgefallen bei Parteitagsveranstaltungen, zum Beispiel der Fratelli d'Italia, wo sie eine Rede gehalten hat, eine kulturpolitische und auch dirigiert hat, oder auch als Freundin von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Gibt es denn weitere Beispiele für solche Besetzungen?
Ja, gibt immer wieder Beispiele dafür in den letzten 3 Jahren, in denen die Regierung Meloni im Amt ist. Man muss aber dazu sagen, dass auch andere Regierungen tatsächlich jeweils solche Leitungspositionen im Kulturbetrieb mit Persönlichkeiten ihrer politischen Couleur besetzt haben. Also das ist jetzt keine Ausnahme. Nur so wie das die Regierung Meloni macht, ist es schon, ja, man muss sagen, besonders durchsichtig, besonders offensichtlich und wie man am Fall Venezi sieht, finde ich auch besonders stümperhaft. Es gibt also beispielsweise die neue Ernennung des Biennale-Chefs von Venedig. Die ist eindeutig politisch motiviert. Das beste Beispiel für eine politische Nominierung ist der gegenwärtige Kulturminister Alessandro Giuli. Er selbst ist aus dem neofaschistischen Lager. Er selbst war in der italienischen neofaschistischen Szene aktiv. Er wurde unmittelbar nach der Wahl von Meloni gleich Direktor des Maxi-Museums in Rom und als sein Vorgänger zurücktreten musste im vergangenen Jahr, wurde er dann eben auch als Kulturminister bestätigt. Also da zieht sich schon ein Faden durch.
Nochmal zurück zu der Dirigentin Venezi, Herr Kleinjung. Es gab Proteste gegen diese Berufung, es gab ja auch sogar einen Streik. Hat sich denn der Protest gegen die Musikerin gerichtet oder gegen die Politik allgemein?
Das kann man gar nicht so genau unterscheiden. Also ich glaube, das Orchester und auch der Chor der Fenice in Venedig waren tatsächlich entsetzt darüber, dass ihnen jemand ans Pult gesetzt wird, der so überhaupt keine Meriten sich erworben hat im Bereich der klassischen Musik. Ich glaube, es richtete sich jetzt weniger gegen die politische Färbung von Beatrice Venezi, als vielmehr gegen das Fakt, dass eben Venezi noch keine großen Produktionen gemacht hat, dass sie noch auch nicht an mittelgroßen Häusern aktiv war. Das haben die Orchestermusiker und auch die Chorsänger als ja auch so ein bisschen Kränkung ihrer künstlerischen Ehre empfunden. Denn man muss ja sagen, das Teatro La Fenice ist nicht irgendeine Klitsche in der Provinz, wo man sagen kann, komm, da probieren wir mal jemanden aus und schauen mal, ob wir jemanden aufbauen, sondern das Teatro La Fenice kann vielleicht nicht mehr unbedingt an den Glanz ganz vergangener Zeiten, als hier die Callas gesungen hat, anknüpfen, ist aber immer noch ein sehr bedeutendes und wichtiges Opernhaus in Italien, was im Gegensatz zu manchen anderen tatsächlich auch sehr, sehr gut ausgelastet ist.
Sie haben einige andere politische Besetzungen genannt, auch in der Kulturszene. Deswegen die Frage, wie eng ist denn überhaupt das Verhältnis der italienischen Politik zur Kulturszene? Gibt es da Affinitäten, gibt es da Freundschaften, gibt es da vielleicht dann auch direkte Eingriffsmöglichkeiten?
Naja, über die Besetzung gibt es natürlich direkte Eingriffsmöglichkeiten. Das ist ja auch in der Konstitution vieler Einrichtungen so, dass die eben staatlicher Natur sind. Also der Staat ist der Träger von bestimmten Einrichtungen, beispielsweise von den großen Ausgrabungsstätten. Die hängen direkt am Zentralstaat, also nicht auch an der Region, sondern am Zentralstaat. Also ist die Besetzung eine politische Besetzung. Also das ist ganz natürlich, dass solche Positionen dann auch vom Kulturministerium besetzt werden. Nur in der Vergangenheit war es manchmal so, dass man da schon den Blick ein bisschen geweitet hat. Insbesondere in der Zeit, als Matteo Renzi Ministerpräsident war und Dario Franceschini Kulturminister. Da gab es mal so eine Phase, da haben die gesagt, komm, lasst uns mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch unsere Ausschreibungen öffnen für Nicht-Italienerinnen, Italiener. Und so ist es dann eben gekommen, dass beispielsweise Gabriel Zuchtriegel zum Chef der Ausgrabungsstätte in Paestum ernannt wurde oder dass beispielsweise andere, beispielsweise auch Eike Schmidt, zum Chef der Offizien in Florenz ernannt wurde.
Kann man denn explizit von einer neuen rechten italienischen Kulturpolitik sprechen? Oder ist das, was Sie beschreiben, ja im Prinzip das normale, in Anführungsstrichen normale Prozedere im politischen Alltag, im politischen Getriebe mit den Wechseln der Regierungen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das, wir sehen das ja auch bei der RAI, also bei dem staatlichen Fernsehsender, dass dort tatsächlich immer wieder ein Regierungswechsel dazu führt, dass Schlüsselpositionen neu besetzt werden und dass ist und das war im Kulturbetrieb nie ganz anders. Also da hat man schon geschaut als Regierung, dass man seine Leute dort positioniert. Das besonders Auffällige ist jetzt, glaube ich, dass man in diesem rechten Lager gar nicht über genügend qualifizierte Parteigänger verfügt, die auf diese Posten zu setzen. Und das fällt halt jetzt eben auf, insbesondere mit der Berufung von Beatrice Venezzi, die eben nicht das Curriculum hat, das man von einer Frau in dieser Position erwarten würde.
Gibt es denn vielleicht auch ein übergeordnetes ideologisches Ziel, also zum Beispiel die italienische Kunst, was auch immer das ist, die ja als identitätsstiftend angesehen werden kann, die dann in den Vordergrund zu rücken?
Ja, tatsächlich gibt es dieses übergeordnete Ziel. Also ich habe ja gerade über die Internationalisierung dieser Stellenbesetzung gesprochen. Da hat Meloni oder die Regierung Meloni schon sehr deutlich gemacht, dass man solche Schlüsselpositionen doch sehr gerne wieder und weiter mit Italienerinnen und Italienern besetzt. Und das ist dann sogar so weit gegangen, als man in Neapel Stefan Lisner nicht mehr wollte als Intendant des Opernhauses dort, dass man auch kurzfristig ein Gesetz geändert hat und gesagt hat, alle, die über 70 sind, können das nicht mehr machen. Lisner war offenbar in dieser Altersgruppe und hat dann auch gegen dieses Gesetz geklagt und am Ende Recht bekommen. Und dann aber, als sein Vertrag wirklich auslief, gesagt, Leute, mit dem politischen Einfluss, der zurzeit auf unser Tun ausgeübt wird, will ich eigentlich nicht mehr Intendant sein.
Herr Kleinjung, wir haben jetzt fast ausschließlich über Personen gesprochen. Sind denn jetzt jenseits dieser Personalentscheidung auch inhaltliche Veränderungen zu beobachten, neue programmatische Akzente in den Kulturinstitutionen zum Beispiel, in den Museen, in den Theatern?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe so ein paar Beispiele gesehen, wo ich mir denke, da könnte man möglicherweise was rauslesen. Es gab hier in Rom eine große Futurismusausstellung, wo ja viele Vertreter des italienischen Futurismus dann auch begeisterte Mussolini-Anhänger später wurden und den Faschismus dort auch unterstützt haben. Und da haben viele gesagt, da merkt man doch, dass jetzt ein anderer Wind weht in Italien. Ich habe die Ausstellung gesehen und konnte so eine ideologische Einschränkungen überhaupt nicht feststellen, sondern das war eine sehr ordentlich gemachte, etwas übervolle Ausstellung hier in der Galerie für neue und moderne Kunst. Das konnte ich nicht feststellen. Es gibt so ein anderes, sehr offensichtlich bemühtes Projekt. Es gibt die Stadt Latina, die eine faschistische Siedlung ist, wo der zentrale Gebäudekomplex ein M nachformt, also für Mussolini. Und da gibt es den Antrag einer Abgeordneten im Parlament, die das auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste bringen will. Und der wurde schon vom zuständigen Kulturausschuss im Parlament auch für gut geheißen. Also da sieht man tatsächlich sehr offensichtlich, da will jemand tatsächlich an Zeiten anknüpfen, die insbesondere jetzt dieses Ventennio betreffen, also diese 20 Jahre Faschismus in Italien.
Die italienische Kulturpolitik und die Systematik, mit der sie betrieben wird, ganz offensichtlich. Aus Rom war das Tilman Kleinjung. Herr Kleinjung, Dankeschön, guten Abend.
Ebenso, guten Abend.